ich bleibe so, wie ich bin, ich habe da so meine Grenzen. Passend zu meinem Studium bin ich dann halt in meine erste Wohnung gezogen, hatte auf einmal diese Freiheiten, alles machen zu können, was ich will. Ich konnte Männer einladen, einfach mal was machen, was sonst keiner macht. So das Extremste von allen, nicht einfach nur irgendwie sich sexuell ausleben. Das hat auch, glaube ich, 3 Monate gedauert, bis ich mich von der Livecam ausgezogen habe. Ich habe die erste Zeit dann nur gesessen, habe mit den Leuten geredet und irgendwann kam es dann nach und nach, dass ich mich dann auch mal ausgezogen habe und halt ein bisschen mehr gezeigt habe. Also auch schon damals brauchte ich halt wirklich für alles meine Zeit. Ich habe es nämlich damals einmal geschafft, wirklich 24 Stunden durchzuvögeln. Eine abgedrehte Serie, die heißt Happy, mit so einem Einhorn als Freund, was ich bin Einhornliebhaber, super fand.
Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zur 20. Folge von Dirty Talk. Egal, ob ihr uns auf Android, Apple, Spotify oder diese hört, lasst ein Abo und eine Bewertung da. Heute ist der 7.2. Willkommen und vielen Dank, dass ihr bei der neuen Episode eingeschaltet habt. Egal, ob ihr Ersthörer seid oder schon eingefleischter Dirty Talk-Fan. Wir wünschen euch auf jeden Fall tolle Unterhaltung. Heute geht's in den Garten Eden. Nämlich heute haben wir die Anna Eden da, 19 Jahre aus NRW. Hallo Anna, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat.
Hallihallo. Erstmal, ich heiße Anna, aber das ist okay, das passiert einigen.
Also ist Anna,
ja,
gesagt?
Am Ende, ja. Aber ist okay. Hallihallo.
Das können wir jetzt nicht mehr schneiden. Der Fauxpas bleibt drin.
Kinder sind menschlich.
Gerade gesagt, 19 Jahre aus NRW. Im Vorgespräch haben wir gehört, dass du morgen Geburtstag hast, wenn die Folge raus ist.
Genau, ich werde morgen 20 Jahre alt. Ich werde auch hier bei mir zu Hause in der WG feiern. Wird nur eine kleine Party, aber bin mal gespannt. Bestimmt ganz lustig, ein paar Leute aus der Uni da.
Das hört sich nach einer guten Party an. Wie würdest du dich denn selber beschreiben?
Also ich würde sagen, ich bin manchmal ein bisschen verpeilt und chaotisch, aber das macht das alles auf jeden Fall ein bisschen lustiger. Also man hat mit mir auf jeden Fall viel zu lachen. Wie gesagt, ich wohne jetzt seit knapp einem Jahr in der WG in Köln. Ich habe 2 Hunde, die wohnen hier auch noch mit mir. Ich studiere nebenbei und drehe auch ein paar Pornos ab und zu.
Und machst Webcam. Das heißt, wir haben hier auch heute eine Neuerung, weil wir nehmen das per Remote auf. Das heißt, du befindest dich ja fast an deinem täglichen Arbeitsplatz heute.
Ja, so in etwa. Ich bin zwar nicht so oft hier im Wohnzimmer, eher lieber in meinem eigenen Zimmer. Da habe ich ein bisschen mehr Privatsphäre als jetzt hier. Aber ab und zu bin ich auch mal hier vor der Cam, das stimmt.
Klauen wir dir deine Webcam-Zeit?
Nicht ganz, zum Glück. Ich bin meistens erst so ab 8 online. Das passt gerade mit der Uni, bis ich dann nach Hause komme, Hausaufgaben gemacht habe, die Hundegassi waren, dann schaffe ich es meistens nicht früher als 8, 9 Uhr. Also ist alles noch in Ordnung. Ich schaffe es heute noch vor die Cam.
Wenn man so ein bisschen recherchiert, deine Homepage anguckt und in deinen Blog guckt oder auch auf die Über-mich-Seite bei My Dirty Hobby, da kriegt man ja schon ein paar Infos von dir. Und was ganz interessant ist, was ich gelesen habe, ist, dass immer wenn du offen mit deinem Beruf als Webcam-Girl oder Amateur-Porno umgehst, dass die Leute sagen, du siehst ja gar nicht so aus, als würdest du sowas in großen Lettern machen. Aus deiner Sicht, wie sieht man denn aus, wenn man sowas macht?
Also ich glaube, die meisten haben bei so etwas gerade jemand im Kopf, der vielleicht blond ist, der große Oberweite hat, vielleicht auch einen hübschen Hintern, sich irgendwie ein bisschen freizügiger kleidet und dementsprechend auch ein bisschen offener ist. Ich bin ehrlich, so im Öffentlichen, wenn die Leute mich sehen, dann bin ich so ein bisschen zurückhaltend, trage auch eher so ein bisschen dunklere Klamotten. Ich bin nicht so der Fan, so im Mittelpunkt zu stehen und deswegen kriege ich halt oft gesagt, oh, du bist so schüchtern, du traust dich nicht zu reden und auf einmal höre ich, du machst so etwas. Die Leute sind da halt oft schockiert, wobei ich es halt ein bisschen schade finde, weil ich finde, man sollte niemanden irgendwie beurteilen, wie er aussieht, weil es hat ja nichts damit zu tun, wie du aussiehst und was du für Hobbys hast. Also ob das jetzt Pornos drehen ist oder, ich weiß nicht, Briefmarken sammeln ist. Ich finde, keiner sieht unbedingt so aus wie sein Hobby.
Deswegen machen wir ja auch den Podcast. Glaubst du denn, dass du jetzt in so kurzer Zeit, ich meine, du bist 19 Jahre, bist schon Exklusivmodel bei My Dirty Hobby, dass gerade das dein Erfolgsrezept ist, dass du nicht so wie der, ja, Standard in Anführungsstrichen aussieht, den man sich vorstellt als Webcam-Girl?
Also ich würde sagen, bei einigen kommt es gut an, dass ich eben so ein bisschen das süße Mädchen von nebenan bin. Die meisten, muss ich aber ehrlich sagen, die stehen sogar darauf, dass die Leute so ein bisschen freizügiger sind und offener sind und sagen dann auch, ja, aber warum bist du denn nicht so und zeig dich doch mal so und ich fände das viel besser. Aber dann sage ich, okay, es gibt so viele Mädels auf der Webseite, ihr könnt euch überall reinklicken und bei den anderen schauen. Ich bleibe so, wie ich bin, ich habe da so meine Grenzen. Die Leute wissen, ich brauche so für alles meine Zeit. Ich kann das nicht direkt nach den ersten paar Tagen machen. So, wer weiß, wie ich in ein, zwei Monaten darüber denke oder was ich in einem Jahr sage. Vielleicht lache ich darüber und denke mir, ach ja, da war ich noch so süß und jetzt bin ich ein bisschen offener geworden. Also wer weiß, was da noch so passiert.
Jetzt bist du ja fast 2 Jahre volljährig, aber noch relativ jung. Wann ist denn bei dir der erste Gedanke in die Richtung gekommen, in diesen Berufszweig einzusteigen?
Ich glaube, ich hatte nie so den Gedanken, okay, ich will jetzt wirklich Pornos machen. Bei mir war das damals sogar ein bisschen Protestaktion gegen meine Mutter. Also ich habe früher bei meiner Mama gewohnt, die war so ein bisschen strenger, was das angeht, so mit Männern treffen und ausgehen. Das durfte ich damals nicht so. Und passend zu meinem Studium bin ich dann halt in meine erste Wohnung gezogen, hatte auf einmal diese Freiheiten, alles machen zu können, was ich will. Ich konnte Männer einladen. Und dadurch, dass ich mich früher nicht so getraut habe, so öffentlich zu den Leuten zu gehen, hat ein Kumpel von mir gesagt, hier, da gibt es so eine Seite, My Dirty Hobby. Da musst du nicht direkt öffentlich alles machen, kannst dich ein bisschen umschauen. Und ich glaube, es hat schlussendlich nur so 1-2 Tage gedauert. Da habe ich dann so mal in die Cam reingeschaut. Die Leute waren so lieb und nett zu mir, dass ich dachte, okay, irgendwie bis jetzt halt nicht mehr aufgehört und immer noch Spaß dran.
Das heißt, es war so der Reiz des Verbotenen sozusagen.
Auf jeden Fall, ja. Einfach mal was machen, was sonst keiner macht. So das Extremste von allen. Nicht einfach nur irgendwie sich sexuell ausleben, sondern wirklich das wieder machen, womit ich meine Mutter am ehesten ärgern konnte. Also das war so der erste Gedanke. Mittlerweile mache ich es, weil es mir Spaß macht. Aber so der Hauptgedanke war früher halt dieses, oh, ich will meine Eltern damit ärgern und ich melde mich jetzt bei so einer Seite an.
Es ist ja komisch, immer die Sachen, die verboten werden, die sind am interessantesten. Oh, bei kleinen Kindern sagt man immer, du darfst keine Cola trinken und dann ist das das Interessante oder du darfst nicht so viel Süßigkeiten essen und dann ist gerade Süßigkeiten ganz interessant. Ja. Das hört sich so ein bisschen in diese Richtung ähnlich an.
Aber so war das die ganze Zeit immer lieb und nett gewesen, die Einserschülerin und dann habe ich gemerkt, okay, komm, ich hau jetzt mal was raus und ich riskiere mal etwas und nicht immer nur so das graue Mäuschen.
Wie war denn so dein Werdegang? Du sagst Einserschülerin, Abitur gemacht oder was hast du
genau,
gemacht?
Genau, vorher habe ich Abitur gemacht, dann habe ich angefangen zu studieren, Medien- und Wirtschaftspsychologie. Das zieht ungefähr so ein halbes Semester, dadurch, dass ich dann angefangen habe, MDH zu machen. Dann fiel es halt ein bisschen schwer, zwischen Uni und dem Hobby das immer hin und her zu wechseln. Die Zeit wurde ein bisschen weniger. Dann habe ich so eine Zeit lang Pause gemacht und jetzt vor einem Monat habe ich wieder angefangen zu studieren. Aber ich bin ehrlich, ich bin mir zurzeit noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt das Wahre ist oder ob ich vielleicht doch wieder in ein paar Monaten merke, okay, ich will wieder was anderes studieren. Ich bin ein bisschen sprunghafter, würde ich sagen. Ich bin noch nicht ganz so sicher, wo mich das hier alles hinführen wird.
Im Vorgespräch hattest du kurz 1-2 Sätze gesagt, dass du mal irgendwie mit dem Rucksack durch die Gegend gefahren bist, bevor du, glaube ich, zu My Dirty Hobby gekommen bist. War das direkt nach dem Abitur?
Genau, das war in der Zeit. Ich habe damals mein Abi beendet und wusste, 2 Monate später geht das Studium los. Dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt die 2 Monate, damit du irgendwie noch irgendwas erlebst? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt nicht so die vielen Freunde damals gehabt und dachte mir, okay, ich will was alleine machen. Ich will irgendwas, wo ich am Ende sagen kann, das habe ich geschafft. Dann habe ich mir damals meine Hunde geschnappt, habe mir meinen Rucksack zusammengepackt und bin damals in den Zug eingestiegen. Ich wusste auch noch nicht so genau, wo ich hin wollte. Ich bin dann erstmal in die Hauptstadt gefahren. Von da aus habe ich mir dann auch wieder Zugtickets geholt und schlussendlich bin ich irgendwie nach knapp 12 Stunden Zugfahrt in Kroatien angekommen. Und dachte mir, okay, hier kenne ich mich ein bisschen aus. Hier war ich schon ein paar Mal mit meinen Eltern früher, als ich klein war. Und dachte ich, hier bleibst du. Und eigentlich wollte ich da die ganzen 2 Monate bleiben. Nur so nach knapp einem Monat gab es halt einen Sturm, das Zelt ist kaputt gegangen und dann bin ich spontan dann zurück und musste dann mit trampen und habe dann per Anhalter bin ich fast bis nach Hause gekommen, den Rest dann mit Zug und allem. Also war wirklich ein sehr aufregendes Erlebnis und ich muss ehrlich sagen, ich will es auf jeden Fall nochmal machen, aber ich glaube, das nächste Mal ein bisschen besser planen mit hin und zurückkommen. Das war dann schon fast mehr Erlebnis als das dort Überleben.
Hauptsache weg war da wichtiger als die Planung. Ja. Gibt es denn so in deiner Vergangenheit irgendwie ein Erlebnis, was dir so im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das war irgendwie ein Highlight, was ich mal irgendwann gemacht habe?
Ich weiß nicht, ich habe zu meinem 16. Geburtstag, das war so ein Skydiving-Geschenk bekommen, da konnte man in so eine Röhre fliegen. Das war auf jeden Fall noch so ein Erlebnis, was ich gerne machen würde, aber so generell auch, wie du sagst, Bungee-Jumping und sowas will ich noch alles machen. Also ich bin jetzt auch erst 19, ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht ganz so viel erlebt und Festivals und sowas ist noch nicht so ganz meins, aber ich hoffe, da kommt noch einiges die nächste Zeit.
In der Röhre fliegen, warst du da in der Fun City Bottrop?
Ja, genau, doch heißt du, ja.
Es gibt, glaube ich, in Deutschland nur zwei. Eins gibt es noch in München, habe ich auch schon mal gemacht. Cooles Erlebnis, aber gar nicht so einfach am Anfang sowas.
Nee, das stimmt. Das war es echt. Also gerade so dieses, wie man sich bewegen muss und dann verkehrt rumdenken und lenken. Also es war, ich habe es mir auch am Anfang einfacher vorgestellt, aber ich muss ehrlich sagen, ich war danach echt traurig, dass es irgendwie, ich glaube, es sind ja nur so 3 bis 6 Minuten und das kommt einem ja echt viel, viel kürzer vor, wenn du da drin bist. Du kommst raus und denkst, oh wow, okay, die Zeit ist schon rum.
Jetzt denkt man, der jetzt so offen mit seiner Sexualität umgeht, dass der ein unheimlicher Frühzünder ist. Du hattest erzählt, dass du eher an der kurzen Leine gehalten wurdest, früher von deiner Mama aus. Wie sah denn das bei dir aus? Wann gab es denn den ersten Kuss und wann gab es die erste sexuelle Erfahrung?
Also ich glaube, der erste Kuss war mit 14 oder 15. Das war sogar noch, ich würde sagen, recht früh. Aber so der erste Sex war wirklich echt ein Tag vor meinem Geburtstag. Ich wollte es damals mit meinem Freund sogar noch aufheben für den 18. Aber irgendwie haben wir es dann am Tag davor, dachten wir uns, ach komm, wir lassen es jetzt einfach, wir wollen es jetzt einfach machen. Das war dann so diese Aufregung und ich weiß, man hätte damals dann süß so ein paar Teelichter geholt, ein paar Kerzen dahingelegt, ein paar Decken hingelegt, Kissen hingelegt und dann, ich muss sagen, war jetzt nicht so lang und irgendwas super Spektakuläres, aber so das erste Mal erinnert man sich ja trotzdem dran.
Wie lange hat es dann vom ersten Mal bis zum Anmelden bei My Dirty Hobby gedauert?
Das ist vielleicht ein halbes Jahr, wenn überhaupt. Also war echt nicht lange. Ich war auch, muss ich ehrlich sagen, die erste Zeit auf My Dirty Hobby wirklich noch sehr schüchtern. Also ich habe mich auch nicht getraut, mich irgendwie vor der Cam auszuziehen oder so. Das hat auch, glaube ich, 3 Monate gedauert, bis ich mich vor der Livecam ausgezogen habe. Ich habe die erste Zeit dann nur gesessen, habe mit den Leuten geredet und irgendwann kam es dann nach und nach, dass ich mich dann auch mal ausgezogen habe und halt ein bisschen mehr gezeigt habe. Also auch schon damals brauchte ich halt wirklich für alles meine Zeit.
Ich habe gerade mal parallel auf die Eingangsseite geguckt. Du hast aber schon 173 Videos. Das ist ja dann schon eine ganze Menge für die relativ kurze Zeit.
Es fing bei mir echt an, dass ich irgendwie wöchentlich, glaube ich, ein Video gemacht habe. Dann hatte ich Sommerferien. In den Sommerferien habe ich irgendwie angefangen, irgendwie 4 Videos die Woche zu machen. Das musste ich dann wieder ein bisschen runterrendern, irgendwie auf 2 Videos. Also es gab halt Zeiten, da habe ich richtig viel gedreht. Dann gab es wieder Zeiten, wo ich kaum was gedreht habe. Aber ja, es sind mittlerweile fast die 200. Das ist echt verrückt, was in so 1,5 Jahren, 2 Jahren echt alles so aufeinander zukommt.
Sind die meisten Videos dann mit einem Partner oder sind viele auch, wo du alleine zu sehen bist?
Ich würde sagen, die meisten sind zwar mit einem Partner. Es gibt so ein paar vereinzelte, wo ich mal was alleine mache, aber ich finde es halt schöner, wenn jemand dabei ist. Es ist jetzt nicht immer derselbe. Ich habe da früher öfter noch gewechselt und geguckt. Klar, man hat so seine Lieblinge, mit denen man halt natürlich lieber dreht als mit dem anderen. Mit dem einen klappt es besser als mit dem anderen. Aber so durchgehend irgendwas alleine machen könnte ich auch nicht. Also ich brauche da schon jemand, mit dem ich sagen kann, okay, wir machen das jetzt zusammen.
Was macht denn für dich ein gutes Video aus mit einem Drehpartner?
Das Wichtigste bei mir ist eigentlich so ein bisschen die Spontanität und der Spaß. Also ich mag das gar nicht, wenn man so zu konkrete Vorstellungen hat. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich zu viel vornimmt, dann wird das am Ende nie so gut, wenn man so gesagt hat, oh, das wollte ich aber alles noch machen. Und dann hat man am Ende meistens weniger Spaß, als wenn man gar nicht darüber nachdenkt und halt einfach das macht, was gerade in dem Moment passt. Ich bin da eher so der Mensch, der es mag, an verschiedenen Orten Sex zu haben, als unbedingt ganz außergewöhnliche Stellungen oder so. Also ich finde da so die wechselnde Ortschaft interessanter.
Für die Leute, die jetzt immer nur das Endprodukt sehen, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind denn da so am Set? Wie viele Leute rennen da hinter der Kamera denn rum?
Bei mir sind das halt wirklich nur ich und derjenige, mit dem ich drehe. Also entweder halt ich die Kamera oder er filmt. Ich bin nicht ganz so der Fan von Kameramännern oder Frauen. Ich habe da noch so ein bisschen Angst oder ich fühle mich noch ein bisschen unwohl, wenn da sozusagen jemand Drittes dabei ist, der halt nur rumläuft und filmt. Ich weiß, ich habe das einmal ausprobiert und mich halt seitdem so ein bisschen unwohl gefühlt und habe halt gesagt, okay, ich lasse es erstmal, ich behalte dabei, dass ich das filme oder derjenige, der mit mir dreht und ist so ein bisschen gemütlicher alles.
Das heißt, es steht dann um die Location, wo es geschieht, ein Stativ rum, wo gefilmt wird und ihr habt sowas wie so eine Kamera in der Hand, was ich, eine GoPro oder ein Handy oder wie kann man sich das vorstellen?
Meistens stehen halt entweder ein paar Lampen noch nebendran, wenn es ein bisschen dunkler ist, hat man eine kleine Lampe dabei. Ich drehe oft auch mit dem Handy, weil gerade wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin, habe ich nicht immer jetzt eine riesen gute Kamera mit bei mir. Also ich drehe oft meine Videos eigentlich irgendwie jetzt mit Handy oder mit dem, was halt gerade da ist. Außer ich habe jetzt so eine super Idee oder ich will jetzt unbedingt was drehen, dann wird auch mal die Kamera und das Stativ ausgepackt. Aber meistens echt nur so Handy, Point of View und einfach loslegen.
Das weiß man als jemand, der das Endprodukt nachher anguckt, ja gar nicht. Ich glaube, gerade in dieser Amateurbranche ist es vielleicht auch viel authentischer, wenn das so mit dem Handy gedreht wurde oder wird, als wenn es zu professionell aussieht.
Ich finde auch, also ich bin auch nicht so der Fan von so ganz professionellen Dingen. Ich mag es auch lieber, wenn es so ein bisschen natürlicher ist. Ich finde, man kann sich dann auch viel besser in dieses Geschehen einfinden, als wenn es zu extrem unnatürlich wirkt. Also dann lieber so ein bisschen verwackelt und mal ein paar Fehler drin, als wenn es halt einfach zu perfekt aussieht und du dir denkst so, das wirkt jetzt nicht ganz so gut.
Wenn du dir jetzt deine User oder Stammuser anschaust, gibt es da eine bestimmte Zielgruppe, dass du sagst, es fällt irgendwie auf, dass ich immer die Leute habe, die in dem und dem Alter sind oder die die und die Vorlieben haben?
Also ich würde sagen, so eine ganz bestimmte Zielgruppe gibt es zwar nicht. Also da ist wirklich von alt bis jung, verheiratet, Jungfrau oder Single, da ist wirklich alles dabei. Aber so Leute, die jetzt wirklich extreme Fetischwünsche haben, die wissen, sowas kriegen sie bei mir einfach nicht. Also die Leute kennen mich einfach als dieses ein bisschen natürliche und schüchterne Mädchen. Die wissen, gewisse Sachen mache ich nicht und deswegen ziehe ich dann halt auch eher die Leute an, die so ein bisschen das Natürliche und das Normale suchen und jetzt nicht unbedingt die super abgedrehten Sex-Stories wollen.
Und hast du irgendwelche festen Campzeiten, dass du sagst, ich bin eher über Tag oder ich bin eher abends oder in Nachtstunden online?
Ich bin generell lieber eher abends online. Da sind meistens mehr Leute da, da sind die meisten, haben dann Zeit, die wollen dann auch mit dir reden. Die meisten ärgern sich sogar, wenn man sagt, okay, ich muss halt mal mittags online, weil ich gerne Zeit habe. Dann sagen sie, oh nein, wie schade, ich würde doch so gerne mit dir quatschen. Deswegen bevorzuge ich da schon eher so die Abendstunden.
Jetzt haben wir ja quasi eine Sex-Expertin am anderen Ende und in den Videos ist es ja häufig so, dass die eher härtere Gangart so gezeigt wird. Jetzt erzähl den Männern doch mal, was macht denn guten Sex für eine Frau beziehungsweise für dich aus, weil das kann man natürlich auch nicht über einen Kamm scheren, aber was ist denn guter Sex für dich, dass du vielleicht mal so ein paar Tipps rausgibst?
Also ich finde auf jeden Fall, was guten Sex ausmacht, das ist, dass der Mann und auch die Frau sich nicht überschätzen, also dass man halt weiß, was man kann und was man nicht kann, weil wenn man schon von vornherein sagt, oh, ich bin super toll und dann wird es am Ende eben nicht so, dann ist man enttäuscht, wenn man auch von vornherein sagt, so, das und das kann ich, dann fühlt man sich auch direkt sicherer. Ich finde, auf jeden Fall sollte man generell offen sein, also man sollte offen über Fantasien reden, ob der eine es mag oder nicht, aber man kann immer Kompromisse finden und generell stehe ich eher so ein bisschen aufs Zärtlichere, also ich mag es dann schon, wenn man mich mal ab und zu mal anfasst, ein bisschen streichelt und ich spüre, das ist jetzt nicht nur Sex, sondern da ist jetzt auch noch irgendjemand dahinter, der halt wirklich mehr will.
Ja, weil ich glaube, wenn so die jungen Burschen, ich kann ja nur aus Männersicht dann sprechen, sich verschiedenste Videos angucken, dann denken die, das muss genauso ablaufen und ich muss, sag ich mal, Stellung A, B, C sozusagen abarbeiten, damit es guter Sex ist. Deswegen war es mir ganz wichtig, das vielleicht nochmal klarzustellen, dass es auch wichtig ist, sich aufeinander einzulassen und die ruhigere Gangart da durchaus zu besserem Sex führt.
Also ich würde auch auf jeden Fall nicht leugnen, es gibt bestimmt Frauen und Männer, die es halt mögen, wenn es extrem ist und besondere Stellungen sind, aber es ist halt, ich würde sagen, der Großteil ist halt auch einfach normal. Der mag es halt, wenn du Sex hast, wenn du einfach gemütlich das machst und dir da jetzt nicht irgendwie was vorher ablügst oder irgendwas vorspielst.
Jetzt bist du ja auch noch relativ jung. Kannst du dich denn so an deinen ersten Alkoholrausch oder Absturz erinnern oder gibt es sowas bei dir gar nicht?
Bei mir gibt es sowas, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht. Ich bin halt auch einfach gar kein Fan vom Alkohol. Also mir schmeckt es einfach gar nicht. Egal, ob es Bier ist oder sonst irgendwas. Ich kriege das nicht runter. Bei mir ist so, ja, vielleicht mal einen kleinen Cocktail mit den Mädels, das geht. Aber alles, was mehr ist, ich brauche das auch irgendwie nicht. Ich bin meistens sogar ohne Alkohol viel offener und lockerer, als wenn ich dann Alkohol trinke und Angst habe, oh mein Gott, ich habe jetzt keine Kontrolle mehr über mich und oh mein Gott, was passiert, wenn ich jetzt irgendwas mache. Also ich kann irgendwie ohne Alkohol mehr Spaß haben und feiern als mit.
Okay, das heißt, den berühmten Hangover oder Filmriss oder dass dir abends oder morgens schlecht geht vom Alkohol, das gab es noch nicht.
Okay. Zumindest noch nicht so extrem, dass jetzt irgendwas Spannendes passiert ist.
Gibt es denn aus der Cam oder beim Dreh irgendwie ein Fauxpas, der mal passiert ist, wo du im Nachhinein drüber schmunzeln kannst?
Also ich weiß, es gab da auf jeden Fall viele Stellen. Also in meinen Videos wird sowas bei mir auch gar nicht rausgeschnitten. Also wenn ich dann mal hinfalle, dann sieht man das auch in den Videos. Ich habe einmal ein neues Dessous ausprobiert und bin dann vom Bett irgendwie an die Tür und habe meinen Laptop noch mit runtergerissen. Den hat es dann leider auch den Bildschirm zerschlagen. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Und ich weiß noch, da gab es einen in der Cam, der fand das immer super, wenn ich Käse esse. Das ist auch irgendwas, was irgendwie bei mir im Kopf drin geblieben ist, weil ich davon noch nie gehört gehört habe, dass Leute das irgendwie erotisch finden. Und ich weiß, ich saß dann eine halbe Stunde irgendwie vor der Kamera und habe da Käsescheiben einfach nur gegessen. Also das ist sowas, das werde ich irgendwie nicht vergessen.
Also ein Essensfetisch.
Genau, der wollte nur essen, der wollte nur zusehen, wie ich am Essen bin. Aber es musste Käse sein, das war ihm ganz wichtig. Und Gouda.
Achso, nur eine bestimmte Sorte, okay.
Ja, klar, nur der Gouda, der Junge.
Jetzt sind wir ja bei den Sinnesorganen, das heißt schmecken. Welche Sinnesorgane sind denn für dich in der Erotik am wichtigsten? Fühlen oder gefühlt werden? Riechen, schmecken hatten wir schon. Das Visuelle und das Hören. Durch die Cam anfassen kann man dich ja nicht. Ich denke, da ist so das Visuelle und vor allen Dingen auch das Hören der größte Faktor.
Also ich finde vor allem so das Sehen, ja, das ist auch schon natürlich sehr erregend. Aber ich finde vor allem das Hören. Also selbst wenn du manchmal nichts siehst und dann halt nur Stöhnen hörst oder denjenigen hörst, dass er etwas macht. Ich finde, das ist schon sehr, du kannst dir dann so deine eigenen Fantasien spielen lassen. Ich finde das schon meist spannender, wenn du nur hörst und halt nichts siehst. Also klar, fühlen ist immer noch das Schönste meines Erachtens, aber wenn das nicht gegeben ist, dann gebe ich mich auch nur mit Hören zufrieden.
Das heißt, sowas in der Art gibt es auch, dass die Augen bei dir mal verbunden werden?
Ja.
Dass du nur, okay. Dann haben wir das auch. MDH, ist es bei dir noch ein Hobby oder ist es mittlerweile zum Fulltime-Job geworden?
Also ich würde sagen, es bleibt für mich auf jeden Fall ein Hobby. Dadurch, dass ich halt eben noch Studium nebenbei mache, kann ich gar nicht sagen, dass es ein Fulltime-Job ist. Aber es nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit ein. Ich bin ehrlich, ich stehe morgens auf, gehe direkt online. Ab und zu sogar, auch wenn ich es vielleicht nicht sagen sollte, in der Uni, nach der Uni, vorm Schlafen gehen. Also ich bin eigentlich echt irgendwie 24/7 da immer und versuche die Leute irgendwie auf den neuesten Stand zu halten. Also ich verstehe schon, dass Leute dann sagen, okay, ich schaffe das nicht. Also ich habe damit auch selbst meine Probleme, immer so zwischen Uni und MDH so hin und her zu swipen und das beides hinzukriegen. Also es braucht auf jeden Fall viel Zeit, aber es macht halt auch dementsprechend echt viel Spaß. Also ich würde es nicht mehr eintauschen wollen.
Du hattest ja eben gesagt, dass wenn was Komisches bei dir beim Dreh passiert, dass du es bewusst drin lässt. Ist das so, dass du im Nachhinein kaum schneidest?
Also ich habe ehrlich gesagt auch viele Uncut-Videos einfach oben, weil ich mir sage, okay, ich fand da jetzt keine Szene, die mich richtig gestört hat, also lade es jetzt einfach so hoch, wie es ist. Ich schneide zwar schon ab und zu mal was raus, gerade meine Hunde sind ab und zu laut oder du hast halt eben Mitbewohner, die halten sich auch nicht immer so zurück, aber ich versuche echt wirklich so wenig wie möglich da jetzt zu schneiden und irgendwie super Szenen zu machen, dass es wie es an dem Moment dann passiert ist. Manchmal zeige ich auch, wie man sich dann umgelegt hat oder wie man sich bewegt hat. Also da versuche ich wirklich so wenig wie möglich zu cutten.
Du hattest ja eben angesprochen, dass du auch verschiedenste Drehpartner hast. Sind das alles auch professionelle Männer, die dort drehen oder sind das auch ab und an irgendwelche User, wo eine Basis passiert ist, dass man sagt, Mensch, wir verstehen uns ganz gut, vielleicht kann man es ja mal versuchen, auch einen Film zusammen zu drehen.
Also die meisten sind sogar einfach nur irgendwelche Leute, die ich in der Uni oder die ich von früher kenne. Ich habe sogar ein, zwei Mal mit Usern gedreht. Es hat auch ab und zu echt gut geklappt und Spaß gemacht. Also bei manchen Leuten, da schreibt man einfach und dann merkt man, okay, das passt jetzt irgendwie und dann dreht man was. Aber es gab halt so auch so ein paar Erfahrungen, die nicht so gut waren. Und ich muss sagen, jetzt mit dem Studium, wo es jetzt wieder angefangen hat, bin ich zurzeit so ein bisschen auf Zurückzug und sage, okay, ich bleibe jetzt erstmal bei den Partnern, die ich jetzt mittlerweile sozusagen angesammelt habe, die paar Leute, mit denen ich gut klarkomme und suche mir jetzt nicht noch fünf andere und mache mir dann noch mehr Stress, wenn ich weiß, okay, die ich habe, die können es, da funktioniert es und deswegen gehe ich dann lieber mal auf der sicheren Seite.
Ja, das ist so der Punkt, ne? Ich meine, wenn die Leute vor der Cam sitzen, sich deine Filme angucken oder in der Cam sind, dann funktioniert das alles und sie finden das wahrscheinlich alles geil, aber wenn ja sie dann auf einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, als Fan vor dir sind, sind sie vielleicht irgendwie nervös, dann ist noch die Kamera an und das ist dann natürlich auch für beide Seiten irgendwie blöd, wenn man dann eigentlich eine Szene drehen wollte und dann klappt es nicht so, wie man möchte. Ne? Also du hast deine Zeit geblockt und er ist dann sehr wahrscheinlich auch sauer, dass es gerade nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt.
Deswegen gilt bei mir halt auch meistens, dass ich mich erst mit den Leuten privat treffe und erstmal sage, okay, ich will gar nichts drehen, ich möchte dich mindestens einmal davon nur gesehen haben, um mit dir zu reden, weil ich bin keine, der sagt, ich treffe mich direkt und drehe, damit halt eben sowas nicht passiert. Wenn man sich vorher schon einmal getroffen hat und privat schon mal ein bisschen kennengelernt hat, dann klappt es meistens besser mit dem zweiten drin, aber die meisten vergessen halt, dass es schon einiges an Zeit mit sich bringt und dass das nicht einfach so in 10 Minuten gerade mal runtergedreht ist.
Du hattest ja gesagt, dass dir es bei Filmen auch wichtig ist, dass es da verschiedenste Locations gibt, dass es nicht immer nur im Bett ist. Gibt es denn ein Video, was dein Lieblingsvideo von dir selber ist?
Auf jeden Fall. Es ist sogar lustigerweise der einzige oder ich glaube einer der wenigen Zweiteiler. Ich habe es nämlich damals einmal geschafft, wirklich 24 Stunden durchzuvögeln. Wir haben halt, ich glaube, schlussendlich irgendwie 18 Stunden Filmmaterial gehabt und irgendwie 10, 12 Orgasmen. Und das war so ein extremer Tag. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es nie wieder machen. Also wenn, vielleicht mal ohne Kamera, aber es war super anstrengend. Ich hatte zwar meinen Spaß und es sind coole Videos geworden. Also ich bin echt stolz darauf, was da passiert ist. Aber es war auf jeden Fall extrem. Ich weiß nicht, in der Fantasie stellt man sich das immer so super vor. Man vögelt den ganzen Tag von einem Zimmer ins andere Zimmer. Aber es war schon, danach fühlte man sich, als hätte man gerade irgendwie einen Marathon oder so gelaufen.
Und das war mit einem Partner durchgängig?
Ja, wir waren danach beide echt fertig. Ich glaube, ich bin irgendwie 6, 7 Mal gekommen und er ist 3, 4 Mal gekommen. Also es war wirklich, klar, man hat zwischendrin mal so eine Stunde Pause gemacht, was gegessen und so, aber es war eigentlich mehr Vögel.
Sonst hätte ich gedacht, 18 Stunden, was war denn das für ein Roboter?
Also nein, wir haben zwischendrin schon noch ein paar Pausen gemacht. Also ich glaube, das hätte selbst ich nicht geschafft, 18 Stunden durchgehen, das durchzuziehen. Also schon mit ein paar Pausen.
Aber ihr habt ja nicht das gesamte Material hochgeladen, oder?
Ich glaube, es ist zweimal ungefähr eine halbe Stunde, also schon einiges. Es ist ungefähr eine Stunde geworden. Also wir haben wirklich viel cutten müssen. Das war einiges an Arbeit. Deswegen ist es auch so mein Herzensprojekt, weil ich weiß, wie lange ich irgendwie dafür gesessen habe, damit das alles so fertig wird und gut aussieht.
Gibt es denn von der Videolänge irgendwie eine Dauer, die jetzt im Verkauf für die Filme am besten funktioniert? Vielleicht sind die kürzeren, weil sie im Endeffekt günstiger sind für den User, werden mehr gekauft als jetzt zum Beispiel der Halbstunden-Part?
Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Content an. Also wenn du zum Beispiel irgendwie jetzt nur ein Selbstbefriedigungsvideo drehst, dann kommt das meistens besser an, wenn es vielleicht ein bisschen kürzer ist, als wenn du da irgendwie eine halbe Stunde sitzt. Aber wenn du dann zum Beispiel irgendwie deinen ersten Dreier hast oder so, dann wollen die Leute nicht nur 4 Minuten sehen, sondern dann halt eher die halbe Stunde. Also muss man immer so ein bisschen abwägen, was man zeigen möchte.
Gibt es denn innerhalb der Branche irgendwelche Freundschaften oder wie ist der Umgang allgemein mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die in dem gleichen Job tätig sind?
Ich würde sicherlich schon sagen, dass es da auf jeden Fall Freundschaften untereinander gibt. Ich bin eher so ein bisschen auch da ein bisschen zurückhaltender. Ich habe nicht so viel Kontakt mit den anderen Mädels. Also es gibt schon meine 2, 3 Leute, mit denen ich mich gut verstehe. Mit denen schreibt man auch mal, mit denen trifft man sich auch mal privat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie eine neue beste Freundin gefunden habe. Das jetzt noch nicht. Also gibt Leute, die sind da auch schon ein bisschen länger oder hatten sozusagen Glück und haben jetzt ihren Seelenverwandten gefunden. Aber ich suche noch.
Was gefällt dir denn eigentlich besser? Die Webcam oder das Filme drehen?
Ich muss eindeutig sagen, das Filme drehen. Mir ist das immer ein bisschen mehr Action und Spannung. So, dass die Webcam ist für mich so, wenn ich mal einen stressigen Tag habe, dann gehe ich sehr gerne vor die Webcam, um mich mal so ein bisschen zu entspannen und mit den Leuten zu kommen und wirklich runterzukommen. Und drehen ist für mich immer so, okay, da passiert was, da machen wir was Neues, ich erlebe wieder was. Also ich würde auf jeden Fall sagen, mir macht das Drehen mehr Spaß.
Für die ungefähr 12% Frauen, die den Podcast hören, wir haben ja alles brave Statistiken. Erstmal danke für die vielen Zuhörer und den guten Zuspruch. Mal ganz offen die Frage, womit verdient man denn mehr Geld? Mit der Cam oder mit dem Film?
Ich glaube sogar echt mit der Cam. Aber da musst du dann halt auch dementsprechend wirklich gute, viele Stunden vorne dran sitzen und auch was bringen. Also wenn du dann nur sitzt und nichts Spannendes machst, dann wirst du damit auch kein Geld machen.
Das heißt, wie viele Stunden bist du in der Woche ungefähr in der Webcam oder kannst du das gar nicht so über den Daumen beziffern?
Also ich kann so in der Woche kann ich schlecht sagen, weil ich das meistens eher so auf einen Monat gucke. Also so im Monat sind es immer so zwischen 20 und 30 Stunden. Aber das kommt echt immer drauf an, wenn da mal irgendwie Klausurenphase ist, dann wird das auch mal komplett weniger sein. Dann lasse ich die Cam lieber ganz ausfallen. Mir ist es wichtiger, ich drehe lieber und habe meine Videos wöchentlich und täglich, dass das so ist wie immer und lasse lieber die Cam ab und zu ausfallen, als irgendwie jetzt mal ein Video ausfallen zu lassen. Das geht bei mir gar nicht. Das muss für mich irgendwie immer ordentlich, pünktlich hochkommen.
Jetzt waren wir kurz auf der Einnahmenseite. Gibt es da, wir haben ja gerade über Statistik gesprochen, vielleicht so ein Phänomen, dass am Ende bzw. am Anfang des Monats da mehr gekauft wird als dann zur Mitte des Monats, wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen eng wird mit dem Geld?
Also mir persönlich ist es jetzt noch nicht so aufgefallen. Also sagen die Leute einem so, oh, es tut mir jetzt leid, es ist jetzt Ende des Monats, ich werde dir erst in einer Woche wieder schreiben, aber dann bin ich auch ein normaler Mensch. Ich kenne das Gefühl selbst. Als Student hast du jetzt auch nicht das Mega-Geld und weißt, dass es am Ende des Monats mal knapp werden kann. Also sage ich den Leuten, hey, kein Problem, dann schreib mir in einer Woche wieder und gut ist.
Du studierst ja oder allgemein in deinem Bekanntenkreis oder Umfeld wird es ja schon die Runde gemacht haben, dass du in einem Job tätig bist. Du gehst ja auch offen damit um. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Um ehrlich zu sein, so bei meiner Familie erstmal gar keine gute. Ich glaube, ich habe zwar fast ein halbes Jahr gewartet, bis ich es ihnen gesagt habe. Danach waren dann irgendwie locker 2, 3 Monate einfach Funkstille, weil meine Familie gesagt hat, sie will damit nichts zu tun gewohnt haben. Sie hat irgendwie gehofft, dass es vielleicht nur eine Phase ist, dass es irgendwann rumgeht. Und ab einer gewissen Zeit, wo ich dann, glaube ich, knapp ein Jahr dabei war, haben sie gemerkt, okay, das wird wohl nicht nur eine Phase sein. Das gefällt ihr jetzt anscheinend. Dann hat man sich zusammengesetzt. Man kennt es ja, die ewigen Gespräche geführt, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und mittlerweile würde ich nicht sagen, sie finden es toll, aber sie akzeptieren es und es wird so wenig wie möglich darüber geredet. Freunde waren da alle eher offener. Also die waren da so komplett gegengesetzt. Die dachten, ach ja, voll cool und endlich traust du dich mal was und endlich machst du mal irgendwas. Also die waren da wirklich ein bisschen offener als meine Familie jetzt.
Die waren ja wahrscheinlich auch unheimlich interessiert, wie das Ganze so abläuft.
Das auf jeden Fall. Also die Männer eher, die Frauen waren da alle, oh Gott, und oh, warum tust du das? Und oh nein, und du Arme, und du bist doch so süß, du kannst doch sowas nicht tun. Und die Männer, oh, warum machst du das? Und wie geht das? Also man merkt ja schon, die Frauen sind da immer so ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. Also ich glaube, die interessiert das schon, aber die trauen sich nicht so offen, direkt das zu fragen oder zu sagen, ich finde das jetzt spannend.
Was findest du denn persönlich macht für dich einen Mann attraktiv?
Ich finde, ein Mann muss irgendwas Einzigartiges haben. Also ich mag es nicht, wenn die so 0815 sind. Ich brauche dann, ob es jetzt irgendwie ein Hobby ist, was Besonderes ist, irgendwie ein Tattoo, ein Piercing, also irgendwas muss ich an ihm sehen und sagen, okay, du bist dadurch einzigartig und du gehst nicht so in der Masse unter. Und er muss auf jeden Fall wissen, was er will, weil ich bin schon so ein bisschen sprunghaft und weiß nie, was ich genau will. Und wenn der Mann dann auch sprunghaft ist, dann kommt das, glaube ich, nicht ganz so gut. Also ich brauche dann ab und zu mal jemanden, der sagt, okay, jetzt komm, wir machen das jetzt so nach Plan und mach das jetzt einfach mal als immer nur hin und her und rauf und runter. Also so ein bisschen Ansagen, glaube ich, hätte mal ganz gut.
Um privat dich noch besser einschätzen zu können, wie sieht es denn bei dir mit dem Thema Musik aus? Ich habe ja gelesen, dass du auch eine leidenschaftliche Tänzerin bist.
Das auf jeden Fall. Leider jetzt auch die Zeit fehlt ein bisschen, aber ich habe meine Stange seit neuestem zu Hause und dann tanze ich dort. Generell, die Musik ist bei mir auch so ein bisschen bunt gemischt, je nach Stimmung. Also wenn ich wirklich sauer bin, kann ich auch irgendwie mal Metal hören. Aber so deutsche Musik oder was zurzeit so in den Charts ist, dieses aggressive Deutschrap, das ist halt so gar nicht meins. Also ich brauche da so ein bisschen tiefgründigere Texte, wo ich ein bisschen nachdenken kann, wo ich auch bei der Musik sage, okay, ich spüre irgendwie, dass der Sänger das fühlt. Also ich brauche da ein bisschen mehr als nur irgendwelche super tollen Lines oder so.
Also auch total stimmungsabhängig dann.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast gesagt, du hast deine Stange dort im Hintergrund. Das heißt, du machst Pole Dance oder wie nennt man das?
Genau, Pole Dance mache ich jetzt seit kurzem erst. Ich habe das jetzt zu Hause ein bisschen angefangen. Ich habe früher Cheerleading gemacht, ich habe Breakdance gemacht, Leistungstouren. Also habe da schon so ein bisschen körperliche Erfahrung mit Handstand und weiß ich nicht was. Und das kann man immer ganz gut verbinden, finde ich. Also ich versuche immer so mein eigenes zu machen. Also ich gucke mir da jetzt irgendwie keine Lernvideos an oder wie funktioniert was, wie musst du das richtig machen. Ich gucke halt, was kriege ich hin und wie sieht es gut aus und was kann man daraus machen.
Ja, ich glaube, mit dem Hintergrund Touren ist das schon mal ganz gut, dass man eine gute Körperbeherrschung hat, weil ich kenne es nur vom Hörensagen. Also ich habe mich noch nicht an der Stange irgendwie versucht zu betätigen. Aber das ist ja erstmal von der Kraft und von der Technik und von der Körperbeherrschung schon sehr intensiv, dass du dich da halbwegs gut bewegen kannst, dass es dann auch noch gut aussieht. Machst du das denn als Hobby oder kann man dich sogar für irgendwelche Shows buchen? Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, sowas professionell als Sport zu machen.
Also bis jetzt mache ich es nur so nebenbei. Ich habe die Stange jetzt auch, glaube ich, erst seit 2 Wochen. Also ist noch ganz frisch alles. Ich bin manchmal bei mir in der Livecam an der Stange, wenn die Leute fragen, sagen, hey, ich würde dich gerne mal tanzen sehen, muss ich die Kamera nur ein Stück zur Seite drehen und sie steht da. Ich könnte es mir vorstellen, vielleicht irgendwann mal 1-2 kleinere Auftritte zu machen, aber das so jetzt als Hauptberuf oder so oder mehr daraus zu machen, das würde ich jetzt nicht. Also für mich ist das so ein kleiner Ausgleich. Ich habe keine Zeit mehr, um in meinen Verein zu gehen, also brauche ich jetzt irgendwas, was ich zu Hause machen kann, um mich ein bisschen kreativ auszuleben.
Anne, wie groß bist du denn eigentlich? Du hast gerade über Cheerleading gesprochen. Warst du die Flyerin, die man hochgeworfen hat?
Genau, die war ich. Ich war mal die Kleinste, die Dünnste und die Jüngste. Also ich bin als süße 1,60 groß. Ich habe auch nie viel gewogen. Also ich war wirklich immer die, die hochgeschmissen wurde und immer ganz oben auf der Pyramide stand, ja.
Das als Sport oder auch so beim Sport zum Anfeuern, wie bei der NHL zum Beispiel zu sehen oder manche Eishockeyvereine haben das ja,
also,
glaube ich, auch.
Wir hatten auf jeden Fall unser Baseballteam, das gab es, also das hatte auch seine Spiele, aber wir waren eher so ein bisschen mehr auf Wettkampf. Also wir haben da unsere Wettkämpfe gehabt, immer alle halbe Jahre und ab und zu dann die Spiele. Ich war schon sehr ehrgeizig früher, also ich war da schon, okay, ich will gewinnen oder ich will wirklich gut mit meiner Gruppe dabei sein und dadurch, dass halt durchs Abi kam dann so, okay, ich muss ein bisschen mehr Zeit in die Schule stecken, dann kam der Umzug und dann fing es an, so ein bisschen mehr Hobby zu werden als wirklich Wettkampf.
Gab es denn da mal einen Pokal oder Medaille?
Ich glaube, beim Cheerleading ist sozusagen nichts super Spannendes. Bei mir war es früher ein bisschen mehr das Leistungsturnen. Da habe ich ein paar Rheinland-Pfalz-Meister. Ich war schon, Europa war das Höchste, aber ich glaube, da war ich Vorletzter. Also nichts Großes, aber es war die Europameisterschaft. Also das war so das Höchste, was ich damals geschafft habe.
Leistungstouren heißt dann Bodentouren, diese Radschläge von einer Ecke zur anderen?
Genau, also Boden, Barren, Balken, Sprung, da waren alles mit dabei.
Ist das dann so, dass das wie beim Zehnkampf mehrere Disziplinen sind?
Genau, man fängt dann zum Beispiel beim Boden an, dann kommt da ein Reckteil dran, dann gibt es eine Pause und dann kommt meistens Balken und Sprung. Also es wird immer so in zwei Parts geteilt.
Das mit dem Band aber nicht, ne?
Nee, das nicht. Aber das wollte ich auch mal eine Zeit lang machen.
Ach nee, das kenne ich nur noch so aus der Erfahrung. Das ist mal so, wie die so ganz schnell mit diesen Band da rumwedeln, das ist auch irgendwie ganz witzig. Da machst du jetzt aber im Moment gar nichts mehr.
Nee, da nicht mehr.
Du hattest gesagt, dass die Musik sehr stimmungsabhängig von dir ist. Ist es bei Filmen genauso?
Bei Filmen eigentlich gar nicht mal so. Ich bin so ein Mensch, ich mag Horrorfilme und Comedian. Ich weiß nicht, warum gerade die zwei, aber irgendwie passt das ganz gut. Und ich brauche auf jeden Fall auch da wieder Filme, über die ich irgendwie ein bisschen länger nachdenken muss, die nicht irgendwie so zu vorhersehbar sind. Also ich mag es, wenn es am Ende irgendwie einen kompletten Plot-Twist gibt und du dann denkst so, oh mein Gott, was ist gerade passiert und alles wieder in Frage stellst. Also so Filme finde ich immer super, die dich am Ende irgendwie nochmal richtig triggern.
Dann auch bei Serien sowas wie You, was so ein bisschen abgedreht ist. Ich weiß nicht, kennst du die Serie bei Netflix?
Sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, bei Netflix gibt es eine super abgedrehte Serie, die heißt Happy mit so einem Einhorn als Freund, was ich bin ein Einhorn-Liebhaber super fand, der irgendwie nur imaginär ist und ihm immer schlechte Tipps gibt. Also so verrückte Sendungen sind schon ganz gut.
Dann Tipp an dich und an die Hörer, You, zwei Staffeln gibt es mittlerweile. Sehr, sehr cool. Und bei Comedy dann eher so Trash-Comedy à la Nackter Kanone oder wie sieht das
da
aus?
Ja, ich bin da, also muss schon schön alt, darf schön alt und trashig sein bei der Comedy. Also ich finde die neuen meistens so sehr vorhersehbar und sehr langweilig. Das sind immer so dieselben Themen. Klar, früher auch, aber irgendwie war es, das ist einfach noch lustiger gewesen. Die haben sich da noch so ein bisschen mehr Gedanken um alles gemacht.
Fällt dir da speziell ein Film ein?
Ich glaube, ich finde Woody Allen immer sehr, sehr cool, der hat sehr gute Filme. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich als Comedy zählen kann, aber ich finde so seine Parts, die er da mal reinbringt, auch so zwischen Mann und Frau, so die Geschlechterrollen, die er da immer so verspielt. Also ich mag Woody Allen sehr gerne.
Und irgendwelche romantischen Sachen, so wie 50 erste Dates oder Meg Ryan, ich liebe dich. Nee, E-Mail für dich hieß der Film ja. Was in der Art oder Pretty Woman.
Ich bin ehrlich so gar nicht meins. Also ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie nicht so reinfinden. Das ist immer so, ich gucke mir das schon an und denke mir schon, ja, am Ende weiß ich doch, er kriegt die, der kriegt die, die haben ein Hoch, die haben ein Tief und es ist vorbei. Also ich kann mich da irgendwie nicht ganz so mit reinfinden. Ich bin doch nicht so jemand, der irgendwie dann weint oder so. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen emotionslos, wenn ich sowas sehe mit meinen Freundinnen, aber das ist einfach nicht so mein Geschmack.
Wie sieht's bei dir mit Social Media aus? Wo ist deine aktivste Plattform?
Ich würde sagen, meine aktivste Plattform ist Instagram. Also ich mache jetzt auch zwar YouTube und versuche da jede Woche was hochzuladen, aber eindeutig eigentlich Instagram. Das macht mir am meisten Spaß. Ich fotografiere halt auch liebend gerne. Also ist das immer ganz praktisch.
Kommst du da, man nennt das ja in der digitalen Welt Community Management, kommst du eigentlich dazu, irgendwelche Nachrichten zu beantworten oder verweist du die Leute dann darauf, dass es so eine Flut ist, dass sie dir gerne bei My Dirty Hobby schreiben können?
Also ich habe angefangen und habe versucht, da wirklich jedem zu antworten. Ich habe es wirklich eine Zeit lang auch gemacht und habe es halt mir die Zeit da genommen und gesagt, okay, einmal in der Woche muss ich mir einfach einen Tag nehmen, um die Fragen zu beantworten und alles zum Nachrichten zu lesen. Mittlerweile schaffe ich sie nur noch irgendwie durchzulesen, dann gehe ich mal auf die ein, die wirklich ein bisschen mehr als nur, hey, wie geht's sind, also die ein bisschen mehr dahinter stecken, die beantworte ich noch, aber der meiste Teil sage ich halt, Leute, es tut mir leid, zwischen Studium, Hunde, MDH, da fehlt halt so ein bisschen die Zeit und Leute, die es dann mit mir wirklich reden wollen oder Kontakt wollen, die müssen halt warten, bis ich entweder dort live bin oder wie gesagt, halt auf andere Plattformen weg.
Ja, du hattest gerade die Hunde angesprochen, die ja ein bisschen Zeit fressen. Was hast du sonst noch so für ein Hobby, wo du sagst, ja, da investiere ich meine Freizeit?
Also auf jeden Fall meine Hunde. Also das ist ein sehr großes Hobby, würde ich sagen. Die fressen auch sehr viel Zeit, sind zwei Hunde. Das heißt, die brauchen gefühlt doppelt so viel Zeit. Wie gesagt, tanzen auf jeden Fall immer noch. Ich zocke ab und zu mal gerne so zum Runterkommen. Ich mache mein YouTube, ich schreibe Texte, Gedichte. Ich zeichne total gerne. Also ich bin da so ein bisschen, Hauptsache mich irgendwie kreativ nach außen bringen.
Wer wissen möchte, was die Anne so alles zockt, was sie für Hunde hat und noch ganz, ganz viele andere Sachen, die schalten in der nächsten Woche wieder ein. Am 14.02. kommt nämlich die nächste Folge online, der zweite Teil des heutigen Podcastes. Danke erstmal für den ersten Teil, war ein super sympathisches Gespräch.
Dankeschön.
Wer der Anne noch nicht folgt auf Social Media oder bei My Dirty Hobby, wir haben in den Shownotes natürlich alle Wege verlinkt, wie man auf die Anne da dann zukommen kann. Und für alle, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns in eurem Podcast-Player, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder eine Nachricht bekommt, dass die neue Folge online ist.
Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Habe ich auch gemacht.
Hast du auch gemacht?
Ja.
Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.